Hallo miteinander. Hier ist Claudia und das ist der Podcast «Die Stadt und die Natur». Wir alle hören sehr viel über den Klimawandel. Wir alle wissen, dass die Sommer heißer werden, die Winter feuchter und die Stürme stärker. Aber wissen wir wirklich genau, was mit der Natur in unseren Städten passiert? Überall passieren im Moment kleine, manchmal auch grosse Veränderungen. In meinem Podcast rede ich mit Leuten, die darüber mehr wissen als ich. Und vielleicht haben sie auch etwas zu sagen darüber, wie wir alle etwas beitragen könnten zur Natur. Wir alle brauchen ein Dach über dem Kopf, wenn wir nicht nass werden wollen, im Winter kalt haben oder im Sommer verschwitzen. Trotzdem denken wir nicht jeden Tag über unsere Dächer nach. Im Gegenteil, Dächer sind etwas für Spezialisten, wie zum Beispiel Architekten, Dachdecker und Hauswart oder Facility Manager, wie man heute sagt. Seit einiger Zeit sind aber die Flachdächer besonders interessant, und zwar für die Photovoltaiker und für die Gärtnerinnen, genau für solche, die Dächer begrünen. Trotzdem glauben viele, dass Photovoltaik oder PV-Anlagen und Dachbegrünungen nicht zusammen gut funktionieren. In dieser Folge sagen zwei Fachleute das Gegenteil, dass sogar sogenannte Synergien entstehen, wenn man es richtig macht. Im ersten Teil dieser Folge erzählt Markus Chrétien, der Geschäftsführer von Solar Spar, kurz über ein Projekt, wo der Verein konnte für das Requisitenlager vom Opernhaus Zürich im Chügelilo umsetzen. Solar Spar ist eine Non-Profit-Organisation, die sich seit 30 Jahren für Photovoltaik einsetzt und immer wieder auch bei Innovationsprojekten mitmacht. Im zweiten Teil gehen wir dann in die Tiefe zum Thema Dachbegrünungen mit einer Spezialistin in diesem Feld, mit der Regula Müller. In Zürich gibt es eine Bau- und Zonenverordnung, die vorschreibt, dass Flachdächer begrünt werden sollten. Im Auftrag von Grünstadt Zürich erklärt Regula Müller den Bauherren, wie man das richtig macht. Zuerst aber der Markus Chrétien zur Frage, wie es denn zu diesem Projekt mit dem Opernhaus überhaupt gekommen ist.
Dann sind wir im richtigen Moment am richtigen Ort gewesen, wo wir eigentlich dann uns vorstellen können. Ich weiss, wir sind zusammengegangen, Andreas Dreisinn und ich, auf Zürich und haben mit einem Chef vom Opernhaus diskutiert. Ich weiss es nicht mehr, es war vor 3 oder 4 Jahren. Und die waren absolut begeistert von unserer einfachen Vorgehensweise, wie wir das Projekt gerne realisieren würden. Und dann hat es geheißen, sie werden das Opernhaus, also das Requisitengebäude vom Opernhaus ist ja, sie wollen die Schettdachen wegnehmen und ein Flachdach machen und wir können dann das Dach haben für eine PV-Anlage. Und so sind wir dazugekommen.
Und es war schon von Anfang an klar, dass es eigentlich ein begrünes Flachdach wird?
Ja, also das ist eigentlich auch die Bedingung von der Stadt Zürich, das muss man ja. Man muss ja begrünen. Und das ist für uns eigentlich, also für mich ist es immer klar, es muss etwas geben. Weil Biodiversität ist in der Stadt extrem wichtig. Jede kleine Fläche, die man kann, muss man schauen, dass es begrünt ist, dass es Todzonen hat für die Insekten. Und das haben wir eigentlich auch immer so kommuniziert, von Anfang an. Und das hat natürlich den Leuten vom Oberhaus auch gepasst.
Sie haben etwas Neues ausprobiert, aber Sie haben also ein Problem offenbar mit begrünten Dächer mit einer PV-Anlage ist Beschattung durch Pflanzen. Und Sie haben etwas ausprobiert mit meinem Roboter.
Es ist nicht so, alle unsere Flachdächer, die wir haben. In der Basel-Stadt haben wir auch sehr viele Flachdächer. Wir haben in Luzern auf den Schulhäusern umgebaut, haben Flachdächer. Und man hat früher den Fehler gemacht, dass man die Flachdächer fest eingedeckt hat mit den Panels, die Panels zu nahe aufeinander gemacht. Und dann regnet es, das Wasser läuft unter die Panels runter und kann nicht mehr verdunsten, weil die Sonne nicht recht dazu kommt. Und dann gibt es, die Panels erwärmen sich und dann gibt es darunter ein tropisches Klima, es ist feucht und dann fängt es an zu wachsen wie blöd. Und man hat gesagt, und das weiss man, das haben wir damals mal falsch gemacht vor 10 Jahren, wir haben jetzt einen Kügel auf dem Requisitengebäude vom Oberhaus grosszügig aufgeständerte Anlage gemacht, wo darunter die Sonne das Wasser wieder verdampfen kann. Und weil alles so schön flach ist, haben wir gesagt, jetzt probieren wir das mit dem Eierroboter zu machen, zu weihen. Das, was noch kommt, geht dem Eierroboter durch. Wir haben den Eierroboter selber entwickelt, damit er auch kantenbündig kann mähen, weil ein normaler Mähroboter, den man im Rasen hat, der hat eine Sicherheits... das Messer geht nicht ganz an den Rand raus, dass man nicht runterlängen kann, wenn man reinlängen kann. Wir haben es extra gebaut, wo das Messer an den Rand raus geht, damit er wirklich randbündig kann mähen kann. Und wir haben angefangen auszutesten, es geht. Wir haben zuerst einen Zweiradantrieb-Meier genommen. Der ist ein bisschen stecken im Substrat. Und jetzt haben wir einen Vierradantrieb noch umbauen. Und dann werden wir jetzt eigentlich nächstes Frühling grossflächig testen. Kleinere Tests haben wir schon gemacht. Es ist auch noch kein Grünwuchs auf dem Dach. Das kommt erst jetzt. Und wenn das funktioniert, müssen wir dann etwa 6 Meier da drauf tun, für die ganze Fläche zu meien. Bautechnisch haben wir schon so vorgesehen, dass wir die Kabelführung so gemacht haben, dass es eigentlich 6 eigene Flächen gibt, wo dann je ein Mähroboter herumfährt.
Die sind dann
programmiert
sozusagen auf das Stückchen?
Dort macht man auch einen Draht ringsum, wo man genau weiss, der Teil muss er befahren. Und das würde eben 6 Teilflächen geben. Und wir haben die Roboter auch noch mit Kameras ausgerüstet, damit wir hier vom Büro aus sehen, ob er noch läuft oder ob er noch nicht mehr bleiben stecken. Wir werden genau gleich auf das Dach müssen gehen, genau gleich. Weil der Mähroboter kann nur die grossflächigen Flächen nehmen und Winkel und Deckel und wo dort noch etwas wächst, muss man genau gleich von Hand ausreißen.
Auch weniger
vielleicht? Weniger, ganz klar weniger.
Das heißt, man hat von den Unterhaltskosten dann doch vielleicht ein kleiner Gewinn?
Wir hoffen es, ja. Wir hoffen es. Mhm.
Also das ist, finde ich, ein vorbildhaftes Projekt, weil es ja sehr oft auch wie es entweder oder ist. Also wir begrünen das Dach oder wir machen eine Photovoltaikanlage. Aber es könnte ja auch passieren, dass man irgendjemand mal findet, das ist
ein
blöd, das
Zeug
oben wieder aus.
Ja, klar, wenn es natürlich mal gebaut ist und das abgenommen ist, das Haus, dann geht das nie mehr kontrollieren. Das ist sicher so, ja. Aber das wird sicher nicht passieren, solange ich hier dabei bin, mit meinen Händen und Füßen wäre, weil eben, Biodiversität ist wichtig. Sprich wirklich alles für das Gründach. Und Gründach und PV darf kein Widerspruch sein, sondern es gibt Lösungen. Man muss nur richtig angehen.
Ich habe noch eine andere gesehen bei Ihren Nutzerseiten auf der Webseite. Das sind die mit den senkrechten Paneelen.
Ja, das ist ein Winterthur auf dem Eichgut. Hat man auch mit der ZHAW hat man das Projekt gemacht und hat Auswertungen gemacht. Wie viel bringen die senkrechten Panels? Man hat natürlich auch den Vorteil, der Grünbewuchs kann höher sein, weil wir das Ganze wieder oben haben und man hat die Mittagsspitze nicht. Mittag gibt es ja im Sommer, dass Deutschland so viel Strom produziert, dass sie nicht wegbringen, dass sie praktisch gratis abgeben. Weil wenn alle Südanlagen gebaut werden, dann haben wir am Mittag einen riesen Peak, wenn die Sonne scheint. Und mit den senkrechten Anlagen hat man eigentlich Ost-West, am Morgen schon Sonne von der einen Seite und am Oben Sonne von der anderen Seite und Mittagsspitze, dann ist man die Sonne scheint praktisch nicht aufs Pendel direkt am Mittag und tut dann die Mittagsspitze mit solchen Anlagen auch brechen. Es wird auch eine Zukunft sein für Winterstrom, könnte man vorstellen. Wir haben jetzt auch eine Anlage noch gemacht in Wals. Auch mit bifazialen, senkrechten Panels und Das ist auch noch interessant. Der Schnee macht keine Verschattung drin. Und man hat am Mittag, wie ich gesagt habe, auch keine Spitzen.
Genau, das habe ich auch gelesen in einem Magazin. Das hat mich sehr fasziniert, die Versuche in den Alpen oben, oder, wo man den richtigen Neigungswinkel für die Paneele haben muss, damit der Schnee runterfällt. Und gleichzeitig ist der Schnee reflektierend und hilft eigentlich die Effizienz von diesen Paneelen. Das verbessern.
Genau, der Schnee tut eigentlich den Albedo-Effekt fördern und macht noch mehr Strom mit der Abstrahlung von der Sonne. Dann. Das ist richtig, ja.
Als ich Regula Müller im Spätherbst in Zürich besucht habe, hat in ihrem Garten immer noch eine schöne Rose blüht. Wir haben kurz darüber geredet, ob der Klimawandel denn jetzt gut sei für die Rosen oder nicht. So oder so ist für Regula Müller aber klar, dass die Städte immer mehr ein Hitzeproblem werden bekommen. Sie erzählt dort zuerst Geschichte, wie sie zur Spezialistin für Dachbegrünung geworden ist und wie das mit dem Hitzeproblem von vielen Schweizer Städten zusammenhängt.
Ja, das ist eigentlich eine lange Geschichte. Ich habe seit 1992 hatte ich ein Beratungsbüro. Und im Rahmen der Ökologie ist immer mehr auch die Stadtökologie in den Fokus gerückt. Und ich selber wohne in der Stadt. Und arbeite ganz nebendurch im Bündnerland, war es mir extrem wichtig, in der Stadt auch etwas zu machen. Und mir war schon vor 15, 20 Jahren klar, dass die Städte das Hitzeproblem werden überkommen oder noch mehr überkommen. Und dass der einzige Ort, wo wir fast aktiv etwas dagegen machen können, halt Dachflächen sind, die recht viel ausmachen im Vergleich zum Grün. Also Dachflächen als wie ein zweiter Stock für Begrünungen. Das hat sich so ergeben in den letzten 10 Jahren. Und seit 5 Jahren mache ich jetzt die Beratung in der Stadt Zürich.
Genau, Sie sind mandatiert von Grünstadt Zürich. Wie hat sich das ergeben und was umfasst das in etwa, das Mandat?
Es hat sich darum ergeben, weil von Seiten Amt nicht genug Kapazität besteht, Einzelberatungen zu machen. Die müssen das Gesamte im Blick haben, alle Baubewilligungsverfahren. Und dann haben sie eigentlich jemanden gesucht, wo sie unterstützt. Und ich komme direkt von ihnen Objekt zugewiesen über, wo ich dann beraten kann, im Sinn vom Vollzug von der aktuellen Gesetzgebung. Und die zweite Frage war,
was das etwa ist, Ihr Angebot?
Jawohl. In der Regel werden mir Objekte zugewiesen, die bereits als Baubewilligung, als Baueingabe zu der Stadt gegangen sind und die gesetzlichen Vorgaben betreffend Dachbegrünung nicht erfüllen. Und weil das erst seit dem 15. ist, die neueren gesetzlichen Bestimmungen bestehen seit den Bauherrschaften und planenden sehr, sehr wenig Erfahrungen. Und dann braucht es mich als Schnittstelle dazu, um ihnen zu zeigen, was muss ich machen, damit der Plan gestempelt werden kann, vereinfacht gesagt. Also was muss ich noch anpassen an meinem Projekt, damit die Stadt das bewilligen
kann? Werden Sie dann mit offenen Namen willkommen geheißen?
Grundsätzlich ja, und zwar aus einem einfachen Grund. Es kostet die Bauherrschaft im Moment nichts. Und sie haben durch das ein schnelleres Bewilligungsverfahren. Das heisst, wenn sie die Beratung in Anspruch genommen haben, können sie davon ausgehen, in den meisten Fällen, dass der Plan bewilligungsfähig ist. Und das spart ihnen Zeit. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die Auflagen, die es eben gegeben hat, die die Bauherrschaften abarbeiten müssen, da wird das Dach immer ganz am Schluss abgeschafft. Mit zum Teil recht blöden Konsequenzen. Weil ein Dach braucht ja viel mehr als nur einfach grün. Auch die Statik steht dahinter. Und das kann Verzögerungen geben. Wenn der Plan nicht bewilligt wird, gibt es eine Bauverzögerung. Und das geht massiv ins Geld. Also ist es für mich eigentlich nie ein Problem.
Irgendwann habe ich aber schon das Gefühl, es gibt dann ein Aber.
Ja, weil Erfüllung von Auflagen heisst im Normalfall für das Projekt, es wird ein bisschen teurer. Und das ist dann auch das Hindernis, um zu sagen, ja, was muss ich im Minimum machen, um das Gesetz zu erfüllen, dass es mich möglichst wenig kostet. Und das ist dann wirklich zum Teil sehr minimalistisch. Und meine Intention ist wirklich bei jedem Projekt, bisschen mehr als das Minimum rauszuholen, auch im Sinn von, es braucht wenig mehr Investitionen, um sehr, sehr viel zu erreichen. Und im Vergleich zur gesamten Bausumme, wir reden von Millionenprojekten bei grossen Bausummen, ist dann der Mehraufwand im Promille-Bereich. Und das muss ich wie können vermitteln, damit es nicht einfach abgepackt wird. Und da habe ich das gesamte Spektrum von Minimum, Minimum gerade eingestempelt, bis hin, doch, das ist interessant, da sind wir bereit, noch etwas zu machen.
Haben Sie ein Gespür dafür, wie viel Prozent das von sich aus machen, wie viele Bauherren und wie viel eigentlich müssen darauf hingewiesen werden und wo Sie dann nicht zum Zug kommen, wie Sie dann die beraten können?
Die Begrünung von Flachdächern ist inzwischen recht Standard, auch wenn es jetzt die strengen Vorgaben nicht gibt, weil man weiss, was das für Vorteile hat für das eigene Gebäude, auch langfristig finanziell. Aber eine Begrünung ist eben nicht unbedingt eine wertvolle Begrünung. Und das ist das entscheidende Wort in der Bau- und Zonenordnung von der Stadt Zürich, die im 15. aufgenommen worden ist. Es heisst eine wertvolle, ökologisch wertvolle Begrünung. Und das schreibt vor, dass ich nicht Minimumsubstrat mache, brauche gewisse Qualitäten. Also müssen Sie ein bisschen mehr leisten, als Sie vielleicht von sich aus vielleicht gemacht hätten. Und der Prozentsatz ist für mich nicht fassbar anzugeben, wer es jetzt würde machen und wer nicht. Da bin ich zu wenig im normalen Bau involviert.
Jetzt könnten Sie mir vielleicht noch mal kurz erklären, was denn der Unterschied zwischen einer Dachbegrünung und einer wertvollen Dachbegrünung ist.
Also eine normale Dachbegrünung, wie man so etwas versteht, das hat 5 bis 8 cm Substrat drauf. Unabhängig irgendwas, das kann ganz leicht sein, ganz schwer Substrat. Und das heisst, dass ich ab spätestens Mitte Sommer keine Pflanzen mehr habe, weil es hat keinen Nährstoffrückhalt, es hat keinen Wasserrückhalt. Also die ganzen Bedingungen für die Pflanzen werden zu schlecht. Das heisst, ich habe über ganz kurze Periode Möglichkeit, dass die Pflanzen wachsen und durch das habe ich eine ganz grosse Selektion an Pflanzen. Sprich, sehr wenig Arten. Wertvoll heisst eben, dass ich den Pflanzen mehr Chancen gebe. Das heisst, ich liefere mehr Dicke vom Substrat. Die Pflanze hat mehr Nährstoff zur Verfügung, hat mehr Wasser zur Verfügung, kann länger über die Saison wachsen, mehr blühen und durch das habe ich mehr Arten, die das vertragen. Weil wir sind an einem extremen Limitstandort, was Hitze, Trockenheit anbelangt. Das ist nicht ein normaler Standort. Das ist ein Grenzstandort. Und das probiere ich durch mehr Substrat, zum Beispiel jetzt in Bezug auf Pflanzenanlagen, zu kompensieren. Ich tue immer säen in einem relativ grossen Spektrum und es kommen die Pflanzen, die sich auf einem entsprechenden Dach wohlfühlen. Wenn ich eine Mischung nehme mit sehr vielen Arten, heisst das, auf einem eben nicht wertvollen Dach, da kommen vielleicht 10 auf die Länge. Im ersten Jahr kommen wahrscheinlich viel und dann geht es massiv runter. Und wenn ich mehr Substrat nehme, dann haben von diesen 50 Arten vielleicht 30 Arten die Chance, überhaupt dort oben zu blühen.
Ich habe jetzt gesehen, dass beim Flachdach vom Requisitenlager vom Opernhaus, dass sie dort sogar verschiedene kleine Habitats gemacht haben, mit verschiedenen Substraten oder verschiedenen Untergründen.
Da kommt jetzt neben der Dicke vom Substrat noch ein zweiter Faktor. Es hat zwischen den Photovoltaik-Panels hat es Zwischenräume, die nicht beleitet werden mit Panels. Und die bieten sich an, dass man zum Beispiel Substrat bis 20 cm hoch macht und dann so ein bisschen ähnliche Bedingungen hat wie in einem Gartenbeetli. Dort kann ich Pflanzen drauf tun, die in einer Dachmischung sonst nicht drin sind. Also ich kann das Blühspektrum nochmal verbreitern. Und das Zweite, was dort sehr gut jetzt gemacht wurde, ist, dass ich die Zwischenräume genutzt habe, um konkret für bestimmte Tiergruppen noch mehr zu machen. Wir haben jetzt nur von Pflanzen geredet bis jetzt. Und alles, was fliegen kann, kommt aufs Dach. Und zwar bis 25, 30, 40 Meter rauf. Das heisst, wenn ich für Insekten Nischen biete, Nisthilfe biete für Insekten, dann habe ich einen Mehrwert, einen ökologischen. Das gehört auch zu ökologisch wertvollen. Und im Kügelilo hat man darum gesagt, man nimmt noch Totholz, das ist gut gelagertes Holz. Man nimmt noch ungewaschenen Sand, der etwas verklebt. Man nimmt noch Steine, wo, wenn ich das aufbiege, so Zwischenräume gibt. Und jetzt habe ich im heißen Sommer schattige Stellen, wo die Viecher drin können, zwischen den Steinen. Im Sand können die Bienen ihre Niströhren bauen, wo sie die Eier ablegen. Und weil der ungewaschen ist, kleben die eben zusammen. Also man darf nicht gewaschenen Sand nehmen, das taugt gar nichts, der verrisselt. Und es muss eine gewisse Dicke haben, damit die Puppen nicht verbröteln im Sommer. Also die sterben sonst, die werden einfach gekocht. Also darf ich nicht nur 10 cm machen, sondern muss eben mindestens 20 haben. Und im Totholz, das weiss jeder vom Wald und vom Waldrand, hat es immer so Löcher drin. Das hat ganz viele Optionen für Tiere, zum Nistgang machen, um sich zurückzuziehen. Und da kommen auch die Vögel drauf, die anfangen, die Viecher zu fressen. Und da kommen die Wildbienen, die gehen an die Pflanzen, die es hat, und können vielleicht sogar dort oben nisten. Das heisst, ich schaffe wie ein eigenes Biotop, wo nicht Bienen rauffliegen, die Pollen holen und nachher wieder runter müssen. Sondern können oben bleiben.
Das Projekt ist aber noch aus einem anderen Grund wirklich sehr speziell, weil es eben dort Photovoltaik oben drauf hat. Warum ist das hier oben jetzt gelungen? Warum hat man das gerade so probiert zu kombinieren von Anfang an?
Also, Ihre letzte Aussage, man probiert es zu kombinieren, ist eigentlich der Kern der Sache. Weil es ist nicht ganz so, dass die ganze schlechte Meinung über die Kombination ausgeräumt ist heute, im Gegenteil. Einfach jedes Fachgebiet für sich sagt, na, das geht, aber das andere nicht und zusammen geht es schon gar nicht. Und das bedingt, dass man eben beide Gewerke, sagt man dem, also Photovoltaik und Begrünung, ganz eng miteinander plant. Und sonst gibt es genau die Bilder, wo ich eine Beschattung habe. Durch das sinkt die Leistung von der Photovoltaik und dann wird nicht das erreicht, was eigentlich vorgesehen ist, vom Energiegewinnung. Und dann ist das Grün schuld. Und das ist der Grund, dass wir jetzt auf dem Kügel mit, also es ist nicht das einzige Dach, wo das passiert jetzt, probiert, die Photovoltaik-Panels zu lupfen. Das ist einmal das eine, wo wir schon gewisse Schattenwirkungen vermeiden können. Und das zweite ist, dass wir ganz zielt im Bereich von der tiefsten Stelle der Panels, die sind ja immer schräg, dass man dort weniger Substrat drauf tut als im Schnitt. Also man tut dort wie durch die Substratauflage und die Qualität des Substrat mindern, dass nicht zu viel wächst. Genau um dem Projekt aus dem Weg zu gehen. Und wenn ich das gut mache, genug hoch, Substrat anpasst, Pflanzenmischung anpasst, nicht hochwachsend, dann haben die zwei Gewerke nebeneinander absolut Platz. Und weiterführend haben auch Synergien. Weil ein Dach ist ja ganz heiß. Da kommt prallt die Sonne drauf im Sommer, da habe ich einen Biotoptyp und der ist heiß und trocken. Und dadurch, ich Panels aufstelle, mache ich Schatten. Das heisst, ich schaffe wieder Räume, wo feuchter sind, wo schattiger sind, wo die Pflanzen weniger verbrennen. Und Panels fördern eigentlich das Grün. Für einen Photovoltaiker ist das dann eben der Horror, dass er sagt, das will ich nicht, einem Schatten. Und für die Ökologie ist das ein Mehrwert. Darum passe ich jetzt das Substrat so an, inklusive, dass man noch Material nimmt, das fast nicht bewuchsfähig ist, damit die Konkurrenz eben nicht besteht. Und das überzubringen ist, glaube ich, im Moment sehr zentral, weil einfach die beiden Gewerke noch zu wenig miteinander kommunizieren. Die stehen noch in Konkurrenz zueinander. Und es ist klar, dass ich mit mehr Vegetation kühlere Bedingungen schaffe auf einem Dach.
Gehen wir doch noch mal ganz kurz zurück zu den allgemeinen Vorteilen von Dachbegrünungen.
Ich gehe jetzt mal von Ökologie weg zuerst. Wenn ich ein Kiesdach habe, habe ich im Sommer extreme Temperaturdifferenzen zwischen Tag und Nacht. Das heisst, das ganze Material, das drunter ist, die Dämmungsschicht, die Abdichtungsschicht, was auch immer, das hat extreme Spannungen auszuhalten. Und das altert schnell. Wenn ich anstelle vom Kies ein Dachsubstrat nehme, wo Feuchtigkeit drin ist, habe ich einen UV-Schutz, kann die Temperaturamplitude halbieren. Das heisst, ich habe nur halb so viel, ich habe vielleicht von 4 bis 40 Grad und sonst habe ich von 1 bis 70 Grad. Und das ist extrem, hat ganz starke Auswirkungen auf die Lebensdauer vom Dach. Und man sagt so generell, ein begrüntes Dach ist anderthalb Mal länger lebensfähig funktioniert als es nicht begrünt. Und wenn man das in Rechnung stellt zu den Investitionen, die man hat für das Gründach, hat man es relativ schnell amortisiert. Das ist jetzt der technische Teil. Dann, wenn ich schon vorher gesagt habe, wir schauen auf diesen Dächern, wenn eine zweite Biotopebene nicht arbeiten, weil wir unversiegelt. Das gilt vor allem halt für die Städte. Und es geratet, in einem bestimmten Rahmen Arten herzubringen, die dort oben wachsen, die unten nicht mehr wachsen. Und wenn ich genug Dächer habe, die nicht genug zusammen sind, mache ich eine zweite Biotopebene, wo alles, was fliegt, sich eigentlich nur noch oben bewegt. Das heisst, es ist ökologisch äußerst sinnvoll, auch zu schauen, wo hat es überall Dächer. Wenn ich ein neues Objekt habe, dort lohnt es sich sehr, bei der Nähe von der Bahn, mache ich sehr mager, bei der Nähe vom Wald, dann mache ich vielleicht grüner. Also man kann recht viel steuern, was sich dann auf diesen Dächern abspielt, ökologisch.
Und wie sie sich auch vernetzen lassen.
Also genau, das ist das mit den Distanzen. Wenn ich jetzt in der Stadt Zürich ein Neubauprojekt habe, wo viel gebaut wird, ist eigentlich die Chance sehr gross, dass ich in einem Abstand von vielleicht 200 Metern so wie Trittsteine habe, die grün sind, bis im Juli, August, wo die Viecher können fliegen können. Und wenn es die Dächer nicht gibt, dann sind sie nur am Rand. Also ich fördere die Vernetzung.
Wir haben häufig noch in unseren Köpfen, dass es auf der einen Seite die Natur und auf der anderen Seite die Technik gibt und was die Menschen damit bauen, zum Beispiel Städte. Doch Städte sind in einem Wechselspiel mit der Natur um sie herum und auch in ihnen drin. Die Städte sind eingebettet in ein grösseres Ökosystem. Wenn sie sich davon abkoppeln, dann werden sie zu Hitzeinseln. Die Regula Müller erzählt, warum Dachbegrünungen in diesem Zusammenhang besonders wichtig sind.
Das rückt immer mehr in den Fokus. Nicht nur mit Dachbegrünungen, auch mit Fassaden. Das wird jetzt sehr kommen mit den Fassaden. Der Grund ist ganz einfach, dass die Pflanzen verdunsten. Verdunstung braucht Energie, das heisst, es kühlt. Das weiss jeder, der vom freien Feld in den Wald geht, ist sofort ein paar Grad kühler, weil Verdunstung funktioniert von den Bäumen und auch bei den Pflanzen. Und man weiss auch, wie man sich fühlt auf einer schwarzen Asphaltfläche. Und indem ich eben nicht Kiesdächer mache, die sich sehr stark erhitzen und auch Wärme speichern, sondern Vegetationsdächer, kann ich wie die 300 Quadratmeter von dem Dach aus dieser Hitzeinsel herauslösen. Und wenn ich wieder genug habe von denen, kann ich recht starken Einfluss nehmen auf das Stadtklima. Sprich, den Hitzeeffekt mindern. Also es ist messbar nachgewiesen in vielen Versuchsreihen schon. Das ist nicht eine Utopie.
Und wenn noch nicht gelesen, gibt es noch einen weiteren Effekt. Ist, das Wasser wird zurückgehalten, oben auf den Dächern.
Jawohl. Dadurch, dass wir so stark versiegeln, haben wir einen ganz schnellen Abfluss. Und das überlastet unser Kanalisationssystem bei starken Regenereignissen. In gewissen Städten muss man ja zahlen pro Quadratmeter, wo das Wasser direkt abfließt. Und wenn ich es jetzt schaffe, das Wasser zu versickern lasse, reden wir zuerst vom Boden, muss ich weniger Gebühren zahlen. Und der Abfluss wird verzögert. Wenn ich ein Kiesdach habe, geht der Abfluss quasi 1:1 zack in die Kanalisation, 0, plötzlich. Und indem ich ein Volumen schaffe auf dem Dach, wo das Wasser zurückbleiben kann, das kann man baulich ergänzen mit gewissen Massnahmen, dass es noch mehr wird, dann habe ich bei einem Starkregenereignis bis zu 60-70% Rückhalt vom Wasser, man sagt dem Retention, wo dann ganz langsam abgegeben wird. Das heisst, ich kann die Spitze brechen. Und das ist für die gesamte Infrastruktur der Kanalisation äußerst wertvoll und verhindert, dass ich am Boden unten riesige Flächen oder Volumen bereitstellen muss, um das Dachwasser aufzufangen, das schnell kommt. Und in der Stadt, wo jeder Quadratmeter so teuer ist, ist das auch eine sehr grosse Ersparnis. Ich sage ein Beispiel. Es gibt ein Bauprojekt in der Nähe vom Hauptbahnhof. Da hat man in Gebäude in den Keller müssen Volumina einbauen, um das Wasser von den versiegelten Aussenflächen zu sammeln, weil sie nicht haben dürfen, dass sie die Kanalisation einleiten. Das sind hochpreisige Gewerbeflächen und die müssen Volumen tragen, weil sie das Wasser retentieren müssen. Also sie müssen das Wasser zurückhalten, weil sie nicht dürfen in die Kanalisation so schnell. Und dort hat man jetzt 60% der Dächer grün gemacht, mit einem guten Wert, damit das Volumen unten nicht noch grösser wird. Also es hat absolut direkte wirtschaftliche Konsequenzen auch.
Was würde es brauchen, dass gerade die wahnsinnig vielen Vorteile, die Sie schon aufgezählt haben in den letzten 15 Minuten, damit die wirklich noch mehr bei den Bauherren, bei den Investoren ankommen?
Ganz transparente Kosten zahlen. Weil das ist das, was einfach als erstes und wichtigstes Argument kommt, wenn nicht jemand sowieso schon ein bisschen sensitiv ist auf Biodiversität. Aber das ist leider ein kleiner Teil. Weil wenn ich ein 20-Millionen-Projekt habe, dann ist nicht Biodiversität ein Thema, sondern dann sind die Renditen ein Thema. Völlig klar. Das heisst, ich muss wie die Denkweise der Investoren, von der Bauherrschaften übernehmen und dort liefern, wo sie etwas für sich herausziehen können. Und ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, wenn man Zahlen liefern kann, eben Langfristinvestitionen, Amortisationszeiten, dass dann auch Biodiversität ein Thema kann sein. Einfach als angenehme Folge von Massnahmen, die sie treffen, damit sie wirtschaftlicher bauen können. Ich merke, man muss sie sehr bei den Zahlen abholen. Wieso funktioniert das Projekt? Und bei Privaten ist es vielleicht ein bisschen anders. Dort, glaube ich, ist der Aspekt Biodiversität viel einfacher zu vermitteln, weil die sind näher beim Boden. Die haben vielleicht einen Garten oder einfach dort finde ich es viel einfacher, das direkt zu vermitteln. Und wenn es dann 3'000 Franken mehr kostet, dann muss man anfangen zu diskutieren. Was könnte man machen? Minimal. Was wäre super gut? Und dann muss jeder Private entscheiden, will ich das oder nicht. Aber dort sind die Entscheidungen ein bisschen mehr dann über den Magen und über das Herz als bei den Grossen.
Hat das vom Unterhalt von einem grünen Dach ist das etwas Kompliziertes? Muss man dort unter Umständen dann nochmal Geld empfangen?
Kompliziert ist eigentlich das falsche Wort. Es ist nicht gratis. Das muss man klar sagen. Aber, da kommt immer wieder ein Aber von mir halt auch, weil ich genau diese Positionen ja muss auch vertreten. Jedes Dach braucht einen technischen Unterhalt, zwingend. Die Abläufe müssen frei gemacht werden, muss schauen, ob die Sicherheitssachen stimmen, ob alle technischen Sachen auf einem Dach funktionieren. Einmal im Jahr muss sowieso jemand rauf. Und ich rede jetzt zuerst ein bisschen von einem kleineren Dach, der begrünt ist. Wir haben jetzt einfach, wenn wir anfangen, mit höherem Substrat zu machen, wächst mehr. Und das haben wir jetzt auch gemerkt. Dann muss man, während man den Unterhalt technisch macht, jemanden haben, der auch den grünen Unterhalt machen kann. Und das haben wir wieder ein bisschen das Problem der Gewerke, dass Dachbetreuerinnen, das sind so technische Leute, zu wenig Kenntnis haben, was sie machen auf dem grünen Dach. Und ein Gärtner kann den technischen Unterhalt nicht machen. Und jede Stunde kostet. Aber ich habe ein 500 Quadratmeter Dach, der soll zweimal im Jahr 4 Stunden rauf, das sind 8 Stunden. Und er ist 100% angestellt als FM, als Facility Manager. 8 Stunden auf ein Jahrespensum. Man muss einfach dann sagen, es kostet, es braucht einen Einsatz, einen korrekten Einsatz, aber im Verhältnis zu den Unterhaltskosten sonst vom ganzen Gebäude ist das recht wenig. Das ist im Moment noch ein bisschen heikel, der Unterhalt ist noch sehr unbefriedigend.
Es könnte ja passieren, dass nicht nur die Insekten fliegen, sondern auch der Wind weht und irgendwelche Sachen dort offen gewindet werden, die man nicht haben will. Sagen wir jetzt vielleicht ein Neophyt.
Also das passiert hundertprozentig. Das ist völlig korrekt. Weil gerade die Neophyten, die wir nicht wollen, die fliegen alle mit leichten Samen. Die sind alle mit leichten Samen unterwegs, fliegen sehr weit und sind in gewissen Fällen sogar giftig, vor allem für Grasfresser. Und es gibt jetzt bereits Gruppen, wo jeder verpflichtet ist, die Zieten gesetzlich verpflichtet, weil sie eben giftig sind für Kühe zum Beispiel. Und dann gibt es eine Gruppe Neophyten, die man einfach nicht will, weil sie halt eben die einheimische Flora bedrängen. Die sind zwar nicht giftig, sind auch nicht gesetzlich verpflichtet zum Jäten, aber man ist sehr angehalten, das zu machen. Und dort haben wir ein bisschen das Problem vom Alter des Dachs, weil neue Dächer sind sehr offen. Und die Neophyten sind darauf ausgerichtet, möglichst schnell Flächen zu besiedeln, wo nicht schon etwas anderes wächst. Das ist natürlich ein neues Dach, ein gefundenes Fressen. Das heisst, ich muss in den ersten 2-3 Jahren, bis ich genug Vegetationsdeckung habe, muss ich mehr Einsatz betreiben. Dann habe ich es im Griff und nachher decken die Pflanzen, die ich will, mehr ab. Und dann kann ich mit zweimal im Jahr nachher in der Saison aufgehen, kann ich das im Griff haben. Und wenn ich die ersten drei Jahre verschlafe, dann habe ich mega lang, das ist ein blödes Wort, mega, aber es ist wirklich so, sehr lang habe ich nachher die Auswirkungen von dem fehlenden, korrekten Unterhalt in den ersten drei Jahren. Ich muss jäten. Weil die Samen, die haben zum Teil jahrelang im Boden. Also während den Anfängen ist da ganz klar die Devise. Im Moment, wo das Substrat oben ist, muss man anfangen zu kontrollieren. Das kann ich aber in einer halben Stunde machen. Und wenn ich es nicht mache, dann habe ich im Herbst schon das erste Puff.
Also das Requisitenlager vom Oberhaus, das ist ja jetzt nicht eine Phase, wo es dann erst einmal so richtig etwas hat, sehr wahrscheinlich im Sommer, Frühling, Sommer, nächstes Jahr. Haben Sie schon beobachten, wie sich das dort oben entwickelt hat?
Nein, das habe ich nicht. Und das ist vielleicht ein Manko von meinem Mandat, das ich habe. Ich begleite die in der Planungsphase. Ich platziere, was ich kann. Möglicherweise schreiben sie es auf Plan. Aber im Moment, wo das Objekt an Betreiber übergeht, habe ich keinen Zugriff mehr drauf. Und auch Grünstadt Zürich nicht. Auch keinen gesetzlichen. Das heisst, wenn die nicht gemerkt haben, wie wichtig das ist, kann es sein, dass sich so ein Dach nicht so entwickelt, wie man sich das wünscht. Und in dem Sinn bin ich nie mehr dort oben gewesen. Ich weiss nicht, wie das aussieht. Ich konnte nur platzieren, was man machen sollte. Aber dort hat es noch eine Lücke in dem ganzen Prozess, wo ich finde, sollte man unbedingt schliessen können.
Das ist eigentlich eine Art Qualitätskontrolle.
Genau. Und das ist vielleicht etwas, wo, ich meine, wenn man baut, auch wenn man umbaut, für jedes Geländer kommt nachher ein Kontrolleur schauen oder die Feuerpolizei. Stimmen die Breiten, ist die Tür 5 cm zu wenig dick. Auf dem Dach passiert gar nichts. So ist gesetzlich nicht vorgesehen. Das finde ich, gerade für Kommunen, die das irgendwie gesetzlich regeln wollen, finde ich das eminent wichtig.
Dass Zürich jetzt die Regelung hat, das Gesetz hat seit 2015, ist das außergewöhnlich? Haben das andere Städte in der Schweiz auch?
Ja, Basel war eigentlich der Vorreiter gewesen. Das kommt klar von Basel. Also das ist Ihnen wahrscheinlich bekannt. Dort hat es sehr initiative Leute gehabt und Basel hat einen Finanzierungsmechanismus gehabt, über gewisse Abgaben, wo das sehr unterstützt hat. Also ganz konkrete Investitionshilfe. Das hat das sehr gefördert und die haben sehr strenges Gesetz auch. Und dann gibt es auch kleinere Kommunen, aber BZO oder von der Stadt Zürich mit dem entscheidenden Wörtchen ökologisch wertvoll oder diesen zwei, das ist mir so jetzt nicht bekannt, schließe ich aber nicht aus, dass das kommunal auch vorhanden ist.
Also das heisst, es gibt eigentlich die Vorgabe selbst nicht an vielen Orten in der Schweiz und jetzt wäre ein nächster Schritt, wäre eigentlich, dass man auch schaut, wie konsequent wird es umgesetzt, wie langfristig ist es instand oder funktioniert es auch richtig?
Also so wie ich es wahrnehme, jetzt auch in anderen Gemeinden, wo ich auch tätig bin mit Einzelprojekten, ist in vielen Orten die gesetzliche Grundlage nicht da, dass man Gründächer machen muss, wenn sie flach sind. Und mit dem Zusatz wirtschaftlich vertretbar und technisch machbar. Das fehlt in ganz vielen Bau- und Zonenordnungen. Das bräuchte einen politischen Prozess, damit man das reinnimmt. Dann hat man schon mal überhaupt das Gründach. Und wenn man dann noch aufwertet mit ökologisch wertvoll, hat man schon sehr viel mehr. Und das fehlt an ganz vielen Orten. Also, ich glaube, auf der gesetzgeberischen Seite, und das läuft halt dann über Parlament, über politische Parteien, die das einbringen als Motionen, dass das muss aufgenommen werden. Und da ist in der Stadt Zürich, merkt man schon, dass die politischen Parteien, die das auch vertreten, so Sachen aufs Tapet können bringen. Also es braucht einen politischen Rückhalt. Es muss nicht eine Mehrheit sein, aber es braucht wie einen Anstoß von der Politik, damit die Gesetze so gemacht werden. Und dann ist es so, dann ist es wie eine Lärmschutzverordnung, wie eine Gewässerschutzverordnung. Völlig normal. Dass da tut gar niemand sich darüber mokieren, dass man das Kanal sanieren wegen dem Gewässerschutz. Das ist einfach so. Und da sind wir bei den Dächern schon noch nicht so weit, aber ich glaube, in 20 Jahren wird das gleich sein dort. Also ist auch meine Hoffnung.
Und der Treiber dafür ist möglicherweise der Klimawandel.
Der Klimawandel und die Sensibilität der Bevölkerung. Ich behaupte, das macht ganz viel aus. Also wenn wir feststellen, dass auf privater Ebene, schon Stichwort Klima, völlig einen anderen Rückhalt hat als vor 20 Jahren. Oder eben Biodiversität mit all diesen Aktionen. Das merkt man auch in Quartieren wie da, wo ich wohne. Das sind nicht biodiversitätsaffine Leute per se. Aber das ist völlig anders als vor 25 Jahren, als ich hier hingezogen worden bin. Also das ist, ich glaube, das kommt auch von der Basis her. Sehr stark. Und dann wird es auch ein politisches Thema und dann wird es auch mehrheitsfähig.
Gibt es eins von diesen Projekten, die Sie begleitet haben, das Sie wie besonders gelungen finden?
Ja, es gibt einige. Und die haben sehr damit zu tun, dass eben die Bauherrschaft offen war, ein bisschen mehr als Minimum zu machen. Weil ich kann im Rahmen dieser BZ auch minimal arbeiten, einfach Grundanforderungen erfüllen. Aber ich kann eben Mehrwert schaffen mit ganz gezielten Sachen. Und das sind in der Regel sind das, ohne jetzt ein konkretes Projekt zu nennen, sind das städtische Projekte vom Hochbauamt. Weil die natürlich eine gewisse Verpflichtung haben, ihre eigenen Regeln zu befolgen und optimal zu machen. Sprich, Alterssiedlungen. Dann Genossenschaften sind häufig sehr offen. Weil dort ist halt nicht die Rendite im Vordergrund, sondern das Wohlbefinden auch von den Leuten. Dann gibt es Private, die sind jetzt außerhalb der Stadt Zürich, wo ich zwei sehr schöne Projekte hatte, im kleineren Rahmen, wo die Eigentümerschaft klar gesagt hat, ich will ein bestehendes Dach, das absolut minimalistisch grün war, zu einer Biodiversitätsinsel machen. Und das ist gelungen. Die haben jetzt gerade das Jahr können abschliessen, und das sind sehr, sehr schöne Beispiele. Häufig sehr personengebunden. Und das wäre wünschbar, dass eben institutionelle Investoren und auch Privatinvestoren halt auf das hin noch sensibler werden. Bis hin, dass vor allem Wettbewerb, Architekturwettbewerb eben, das schon beinhaltet. Und das fehlt noch.
Mir hat das Bild von der Regula Müller sehr gefallen. Sie hat vorher über grüne Dächer gesagt, sie seien wie eine zweite Biotopebene oder ein grüner Raum.
Ja, das ist auch fast die einzige Chance in den Siedlungsgebieten. Man muss vielleicht schon sagen, die Intention sollte eigentlich noch mehr richtig intensiver gehen auf den Dächern. Gerade wegen der Klimawirkung. Ich meine, ein Dach, das im Juni kahl ist, oder Mitte Juli, auch wenn es eigentlich gut gemacht ist, das hat nicht mehr den gleichen Klimaeffekt wie ein Dachgarten. Mit einheimischen Pflanzen, mit viel Humus, mit viel Vegetation. Also die Stossrichtung sollte schon noch richtig intensiver gehen, inklusive Nutzung der Dächer als Raum, sprich Dachgarten. Also das, was wir jetzt machen, die extensiven Dächer, sind in 99% der Fälle nicht begehbar. Das heisst, ich mache Biotop, hat da alles in seine Ruhe, aber ich bin eingeschränkt, weil ich ja nicht viel Unterhalt mache. Und im Moment, wo ich so Dachflächen als Teil vom Haus und vom Aussenraum brauche, für die Leute auch, habe ich mehr Gewicht, da kann ich mehr intensiv machen, da habe ich mehr Pflanzen, habe ich mehr Volumen, habe ich mehr Verdunstung, habe ich mehr Kühlung. Also sie sind ja so ein bisschen verschiedene Biotoptypen, die eigentlich oben auf den Dächern kommen. Es ist wie der extensive Teil, der sehr mager ist, eben auch häufig mit Photovoltaik, da kann ich mich nicht aufhalten. Plus dann der Bereich, wo wirklich Wohnterrassen sind, Dachterrassen, Urban Gardening, was weiß ich, einfach nicht asphaltiert und nicht mit Platten beleidigt, sondern grün. Jetzt sind wir froh, wenn wir schon vernünftige, extensive Dächer machen können. Aber es ist so für mich, das hört nicht auf. Also es ist, ja, zuerst einmal alles, was man kann, extensiv, aber Neubauten so bauen, dass man auch intensiv ins Auge fasst, ganz klar.
Wie würde sich die optimale grüne Stadt vorstellen? Was müsste da, erstens mal, wie würde das aussehen?
Es hat einmal eine Reklame gegeben mit der Visualisierung von Zürich, von Westen her aufgenommen gegen den See, wo überall grün gewachsen ist. Das heisst, jedes Gebäude hat 10% Vertikalbegrünung dabei. Jedes Flachdach ist halb intensiv, halb extensiv. Es gibt eine massive Entsiegelung der Freiräume, abgesehen gerade von der Hauptverkehrsachse oder der Verkehrsachse. Es hat so viele Freiräume, die immer noch versiegelt oder stark chaussiert werden, die nicht müsste sein, wenn man gezwungen wäre, die Temperatur runterzubringen, wo dann auch etwas wächst. Und es gibt sehr spannende Untersuchungen von der WSL unter anderem auch. was gefällt den Leuten im Bereich von Silligen? Und es war völlig klar aus Bildersilligen, wo die meisten Punkte abgegeben werden. Das ist nicht das Asphaltierte, das ist nicht der Leergrund, die Freiraum. Das ist das, wo man sich wohlfühlt, mit ein bisschen Ecken, mit Nischen, mit Räumen, mit Unterteilungen, mit höchem Grün und tiefem Grün, etwas sehr Vielfältiges. Und das ist genau das Anliegen, wo auch die Biodiversität gut kommt. Also die Präferenzen der Leute sind für mich ziemlich eindeutig. Und die kollidieren sehr häufig mit der Selbstverwirklichung der Planenden. Die Architektur, zum Teil auch die Landschaftsarchitektur, einfach noch zu fest für sich selber plant. Und nicht für die Leute, die nachher dort sich aufhalten wollen und müssen und sollten. Und das, finde ich, ist noch ein recht wichtiger Punkt.
Zum Schluss hat Regula Müller noch mal die Punkte zusammengefasst, die wir dringend anpacken sollten.
Für mich gibt es so zwei, drei Sachen, die ich sehr wichtig finde. Also wie zum Sagen, dort muss man weiterkommen. Das ist einerseits die Qualitätskontrolle. Das heisst, der Gesetzgeber schreibt etwas vor und dann soll er es auch nach 3 Jahren kontrollieren, weil es Gründach hat, braucht eine Entwicklungszeit, dass das möglich wird. Das ist auf der Vollzugsebene. Und das Zweite ist, es gibt fast keine Flachdächer mehr, wo nicht Photovoltaik kommt. Und dort arbeiten verschiedene Fachgesellschaften wirklich daran, damit die Gewerke besser zusammenarbeiten. Und da hat es noch sehr, sehr viel Vorbehalt. Die Hälfte von Leuten, die zu mir kommen, sagen, entweder oder. Und wenn man das entweder oder kann zu einem Miteinander machen, das wäre ein riesen Fortschritt schon. Und die Fachgesellschaften sind dran, aber es sind halt so viele Beteiligte. Das ist für mich jetzt im Moment, gerade auch hier in der Stadt, fast der wichtigste Punkt, dass wir nicht dauernd Konflikte haben zwischen diesen zwei Gewerken, sondern dass man sieht, dass das Synergie hat. Das andere ist halt etwas, wo so ein bisschen ein Wunschtraum ist, dass in den Ausbildungsgängen, wo die Leute ausgebildet werden, sechs zu Architekten, zu Landschaftsarchitektinnen, zu Dachdeckerinnen, zu FMs, dass der Aspekt der Gründächer, der bei allen Flachdächern jetzt hier in der Stadt einfach stattfindet, dass der irgendwann zumindest zur Sprache kommt.
Das war die 4. Folge von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Markus Chrétien und der Regula Müller herzlich für ihre Zeit und hoffe, dass die beiden Gewerke noch stärker zusammenfinden. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören würden.